Jetzt gehen wir zu der nächsten.
Hast du das Gefühl, du irgendwann so ein bisschen plaudern, wenn es um Huhn und Hahn geht?
Plaudern. Ja, also oder einfach allgemein, wenn es um Essen geht, wenn es um Fleisch geht, also weil es halt auch so ein komplexes Thema ist und dann kannst du mega ins Detail gehen, wenn du willst, oder?
Das machen wir jetzt, die Aufnahme läuft schon.
Okay, gut.
Heute reden wir über das Huhn und auch also wahrscheinlich über Fleischkonsum und Umwelt und so weiter. Und bei mir zu Gast ist Anna Pearson. Sie hat schon mehrere Bücher geschrieben. Eins davon habe ich mir mal auf die Weihnacht gewünscht und auch überkommen tatsächlich. Das ist, glaube ich, «Zu Tisch». Das war das allererste Buch von dir, oder? Mhm. Und jetzt das neue Projekt heisst eben «Huhn und Hahn». Das ist kein Buch, sondern eine Webseite mit Insta-Kanal und so weiter. Und dort gibt es auch Rezepte. Und du willst eigentlich, dass wir aus ökologischen Gründen Huhn essen. Und irgendwie macht das für mich auf den ersten Moment nicht gross Sinn. Kannst du das erklären?
Okay, also ich wollte eigentlich nicht, dass du hast es wie zu vereinfacht formuliert, oder? Also,
extra.
Weil, ja. also es sprechen sehr viele ökologische Gründe dafür, kein Huhn oder sagen wir möglichst wenig Huhn zu essen. Was ich will, ist einerseits über das Thema überhaupt aufklären. Also eigentlich das ganze Projekt ist wirklich so auch ein Aufklärungsprojekt oder mit dem möchte ich auch die Debatte anstoßen darüber, was wie ein nachhaltiger Fleischkonsum aussieht und wie jetzt da spezifisch schon, welche Rolle nimmt das Huhn in dem Ganzen ein. Und von dem her, was ich will, ist sozusagen euch überzeugen, eine bestimmte Art von Huhn zu essen. Das ist eigentlich so der Kern von dem Projekt. Und das Huhn, das wäre eben ein sogenanntes zweinutziges Huhn aus ökologischer Zucht.
Und ja. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber zuerst habe ich wundern, warum das Huhn und nicht das Schwein oder das Rind oder sonst irgendein Tier, das wir viel zu viel essen.
Also es ist eigentlich so, es hat sich wie so ergeben. Also ich arbeite an einem neuen Buchprojekt über Fleisch. Und bin jetzt schon relativ lang sehr intensiv am Recherchieren zu der Frage, wie sieht ein nachhaltiger Fleischkonsum aus? Also gibt es das überhaupt? Und, also Konsum, vor allem eigentlich also Produktion, also wie sieht eine nachhaltige Fleischproduktion aus? Aus dem ergibt sich dann der entsprechend nachhaltige Konsum. Und dann habe ich mich mit verschiedenen Tieren beschäftigt, als erstes eigentlich sehr intensiv mit dem Huhn. Und
zufällig? Also hast du einfach irgendwo angefangen und dann hast du das Huhn rausgepickt und
es war wie noch praktisch, weil eigentlich ein Teil des Buchprojekts, das werden dann so, ja nein, anders gesagt, also das Huhn ist wie so ein bisschen das kleinste Tier, von dem ich mich, mit dem ich mich auseinandersetze. Und die Umsetzung von dem Hühnerkapitel von meinem Buch ist eigentlich wie am einfachsten. Also ich habe dann wie so mit dem kleinsten oder mit dem einfachsten angefangen. Und darum bin ich einfach ja, habe ich mich zuerst dem Huhn gewidmet und dann bin ich dort, habe ich mich mit all diesen Missständen in der Geflügelindustrie beschäftigt, die einfach katastrophal sind. Das habe ich vorher schon gewusst, aber es ist mir dann nochmal mega eingefahren, also zu realisieren, wie schlimm das wirklich ist. Und habe gleichzeitig aber eben den Ansatz kennengelernt mit dem sogenannten Zweinutzungshuhn, der einfach mega viel Sinn macht, weil es so ein ganzheitlicher Ansatz ist. Und das hat mich dann irgendwie so recht reingezogen, das Thema. Ja, so ist, und, aber eigentlich, was dann schlussendlich wirklich so den Ausschlag gegeben hat, um die Plattform realisieren, ist, dass ich im Austausch mit verschiedenen Produzenten und Produzentinnen bin, die eben so Zweinutzungshühner halten und dass die zum Teil Schwierigkeiten haben, das Fleisch zu vermarkten von diesen Hühnern, weil die Leute nicht wissen, wie man das Fleisch zubereitet, weil es eben ein bisschen anders ist als so das 0815 Hühnerfleisch.
Kannst du mal noch für mich und andere Laien erklären, was ist ein zweinutziges Huhn?
Ja, genau, das ist natürlich der wichtigste Punkt. also eigentlich ist ein zweinutziges Huhn ist wie das Huhn, wie man früher Hühner hatte. Also sozusagen, oder vielleicht auch so, wie wir es uns vorstellen. Also ein Bauernhof-Huhn von früher sozusagen, wo man die weiblichen Tiere braucht hat zum Eier legen. Und die 50% männlichen Tiere, die keine Eier legen und in dem Sinn ja, auf dieser Ebene nichts beitragen zu unserer Ernährung, die hat man halt aufgezogen und geschlachtet, bevor sie geschlechtsreif waren, weil sie sonst aufeinander losgehen. Und so hat man dann wie Hühnerfleisch gehabt, von den Männern. Von den Männern.
von den
Männchen. Ja. Von den Hähnen, genau. Ja, also von dem her, es ist eigentlich wie das Prinzip, dass man eine Hühnerrasse hat, wo man die beiden Geschlechter für unterschiedliche Sachen nutzt. Und das macht einfach mega Sinn. Und jetzt denken vielleicht die Leute, ja, das ist ja normal. Oder was ist denn anders am heutigen Geflügelsystem? Und eigentlich hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten, also so im Zug von der Industrialisierung von der Landwirtschaft, haben sich wie so zwei trennte Hühnerlinien entwickelt, aus Effizienzgründen. Also, dass man Hühner züchtet hat, die extrem viele Eier legen. Und andererseits andere Hühner züchtet hat, die sehr schnell wachsen und sehr viel Fleisch ansetzen.
Dann doch super. Oder was ist das Problem
an dem? Aus einer ökonomischen Perspektive ist das schon irgendwie super. Also für irgendwelche Leute ist das super, oder? Also, aber unter dem Strich ist es eben überhaupt nicht super. Also weil zum Beispiel etwas, was auch schon viele Leute davon gehört haben, ist das sogenannte Kükentöten, oder? Also dass man eigentlich, eben wenn man bei dieser Hühnerlinie, die für maximale Legeleistung, also für sehr viele Eier gezüchtet worden sind, die sind gleichzeitig mega schmächtig gebaut. Also die setzen nicht viel Fleisch an, weil sie ihre ganze Energie eben in die Eier stecken. Und das heisst, alle männlichen Tiere, die schlüpfen von dieser Rasse, legen A, wegen ihrem Geschlecht keine Eier und B, sind sie so mager, dass sie wie nicht als Fleischlieferanten interessant sind und darum haben sie eigentlich wirtschaftlich null Nutzen und werden einfach direkt nach dem Schlüpfen werden sie töten. Und das heisst, 50% von diesen Hühnern werden einfach, weil sie eben in dem ökonomisch motivierten System keinen Nutzen haben, werden sie gerade nach dem Schlüpfen.
Dort verstehe ich es eben nicht ganz, also so weit leuchtet es ein, aber was ich nicht verstehe, ist, warum dass man dann jetzt eine neue, also ein Zweitnutzungshuhn macht, wo man dann beides, also eben Männli und Weibli, leben lässt, aufzieht, aber am Schluss isst man das Männli ja trotzdem auch. Also am Schluss ist es trotzdem tot und wir essen es. Also respektive, was ich nicht verstehe, ist, warum ist es schlechter, wenn man es aufzieht und dann isst, wieder wenn man es direkt schreddert.
Mhm.
Das ist ja eh tot.
Ja, also wenn es nur darum geht, um den Tod, dann könnte man so argumentieren und sagen, ja, ist ja am männlichen Küken egal, ob es sofort stirbt oder ob es noch ein paar Wochen oder Monate lebt und dann geschlachtet wird. Aber ich finde, es ist dann wie sehr eine einseitige Betrachtung von dem Ganzen. Also einerseits, ja, es gibt so viele Aspekte, die da so reinspielen. Also zum Beispiel könnte man sagen, wenn man frisch geschlüpfte Küken direkt schreddert, vernichtet man Nahrung. Man könnte es so anschauen und sagen, ja, die Landwirtschaft hat ja auch die Aufgabe oder hat in erster Linie die Aufgabe, Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Und wenn man kleine Babytiere tötet, ist es wie Food Waste. Oder?
Aber die haben ja noch nichts dran, denen kann man noch nichts essen und dann müssen wir sie ja aufpäppeln und füttern, was ja auch wieder Energie und Ressourcen braucht.
Mhm.
Um nachher Fleisch produzieren können. Also es ist ja noch nicht Food Waste, wenn es noch gar nichts zu essen gibt.
Jein. Also es steckt natürlich in der Produktion von diesen Eiern, wo dann die männlichen Küken daraus schlüpfen, steckt ja auch schon. Also dort sind ja schon Ressourcen reingesteckt worden. Also sozusagen das Mutterhuhn, wo die Eier legt, hat ja auch gefressen und sozusagen, wenn man nur die Hälfte von dem nutzt, wo aus den Eiern schlüpft, könnte man auch so argumentieren, dass schon eine Art Ressourcenverschwendung
ist auch ineffizient.
Ressourcenverbrauch schon stattgefunden hat.
Ja.
Aber eigentlich, also was ich einen mega wichtigen Punkt noch finde, ist, wo mega zentral ist bei dem Thema Huhn, ist eigentlich, was frisst das Huhn, oder? Weil eben du hast es angesprochen, es braucht Ressourcen, um aus einem Küken einen ausgewachsenen Hahn machen, wo dann genug Fleisch dran ist. Und es braucht auch Ressourcen, um hin halten, wo jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein Ei legt. Und die Ressourcen sind wirklich aus einer ökologischen Perspektive ein riesiges Problem, auch aus einer sozialen Perspektive übrigens, weil eben wir verfüttern ja in der industriellen Geflügelproduktion verfüttern wir diesen Hühner pflanzliche Lebensmittel, die wir Menschen direkt essen könnten.
Also zum Beispiel Soja, oder? Also du schreibst auf deiner Plattform, dass die Hühner, die Huhnproduktion oder Geflügelproduktion der grösste Sojatreiber oder wie sagt man?
Ja.
Am meisten der Soja braucht.
Treiber vom globalen Sojaanbau ist. Also ja. Eigentlich wegen, also die Hühner sind die, die am meisten Soja fressen. Oder ja. Wegen den Hühner bauen wir so viel Soja an und wegen dem Sojaanbau werden die Regenwälder abgeholzt. Genau.
Das macht das Klima kaputt und somit essen auch die Hühner uns Essen weg.
Ja, genau. Ja. Also sind eigentlich die zwei mega wichtigen Punkte, oder? Also Nutztiere wie Hühner und Schweine vor allem, die eben gefüttert werden in der industriellen Produktion. Das ist der entscheidende Punkt, oder? Also in dieser Art von Produktion von tierischen Lebensmitteln werden Ressourcen oder eben wird Essen an Tiere verfüttert, die wir Menschen auch essen könnten. Also dann werden die Tiere zu Nahrungskonkurrenten und das ist, wie wenn man es global betrachtet, höchst verantwortungslos und unethisch, weil das Essen fehlt im globalen Süden, ein bisschen plakativ gesagt, auf den Teller der Menschen. Und es ist verbunden mit einem riesigen Ressourcenverbrauch. Also der Anbau von diesen Lebensmitteln, die nachher ins Tier gehen und erst dann indirekt wir nachher wieder konsumieren in Form von Fleisch und Eier, eben ist mega ressourcenintensiv und klimaschädlich, weil der Anbau ist nicht nachhaltig in aller Regel. Genau.
Und wie geht es denn nachhaltig? Also bist du jetzt auf das Essen, weil du findest, es ist mega wichtig, was die Hühner essen. Was gibt es überhaupt eine Möglichkeit für eine nachhaltige Huhn- und Hahnproduktion?
Ja. Genau, also dort kommt sozusagen eben das Zweinutzungshuhn dann ins Spiel, oder? Also das, was ich jetzt geschildert habe mit den eben Soja, Getreide, also das Kraftfutter, wo eben an Hühner und an Schwein verfüttert wird, das braucht also so hocheffiziente Hochleistungstiere, die extrem schnell wachsen, die extrem viele Eier legen, also eben die Industrietiere sozusagen, die brauchen Energie- und eiweißreiches Futter, eben auf Basis von zum Beispiel Soja.
Also Futter, das es nicht einfach so gibt, wo rumliegt.
Genau, ich, ja. Oder? Also sozusagen eben das Bauernhofhuhn von früher ist auf dem Bauernhof rumgelaufen, nachher hat man ihn irgendwelche Reste verfüttert, wo die Menschen nicht mehr gegessen haben. Sie haben irgendwelche Nebenprodukte bekommen, die sozusagen in der landwirtschaftlichen Produktion anfallen. Und dann haben sie noch da ein Regenwürmchen gepickt und dort ein Insekt gefressen und sind in dem Sinn haben sie keine Ressourcen verbraucht, die nicht eh schon da sind und wir nicht mehr nutzen. Und sie sind auch nicht Nahrungskonkurrenten gewesen, oder? Und so macht für mich eine Hühnerhaltung Sinn. Und wenn man es aber so macht, wie wir es heute machen, also in dem grossen Maßstab von einer industriellen Produktion, wo es darum geht, möglichst viel Nahrung möglichst billig zu produzieren, dann geht das natürlich nicht mehr so. Das sind die Hühner leben ja nicht so auf dem Bauernhof und bekommen da irgendwie noch den Kompost aus der Küche, sondern sie bekommen eben Getreide zum Beispiel.
Also es gibt eigentlich zu wenig Küchenabfall, um die heutige Huhnproduktion aufrechterhalten. Und darum muss man extra Essen herstellen für sie.
Genau. Genau, also das, ja, voll, oder? Also sozusagen die stetig steigende Nachfrage nach viel Fleisch, nach billigem Fleisch und anderen tierischen Produkten hat dazu geführt, dass man hat müssen nach Wegen, also dass man hat müssen Weg finden, wie können wir dann so viel Fleisch produzieren? Ja, indem dass man die Leistung steigert von den Tieren und das geht nur, wenn man ihnen hochwertigstes Futter verfüttert, wo wir Menschen eigentlich direkt könnten essen. Und jetzt ein Zweinutzungshuhn, wo robust ist, wo langsamer wächst und wo nicht so eine hohe Leistung hat, braucht nicht das hochenergiereiche Futter, sondern kommt eben mit einfacherem Futter klar. Also das ist wirklich rein sozusagen, physiologisch, sagt man. Also irgendwie,
ich muss gerade an so aufpumpte Fitness-Dudes denken.
Genau, das ist genau das.
Die kommen auch nicht mit dem normalen Essen aus, sondern sie müssen sich nur für Proteinshakes reinstellen, dass irgendwie die Muskeln genug wachsen.
Es ist genau das. Mhm. Ja, der Vergleich hilft mega zum Verstehen. Oder? Also irgendwie, die Tiere sind so genetisch so verändert worden, dass die werden mangelernährt, wenn sie sozusagen würden das fressen, was früher ein Bauernhofhuhn gegessen hat. Sie brauchen das Kraft.
Krass. Okay, also es sind eigentlich andere Tiere.
Ja, ja. Genau. Und ich glaube, das ist wie so einer von den wichtigsten Punkten, oder? Dass wenn man über eine nachhaltige Landwirtschaft allgemein oder spezifisch jetzt über eine nachhaltige Fleischproduktion redet, dass man sich wie bewusst ist, Es ist recht ein vielschichtiges, komplexes Thema. Und dass eben zum Beispiel das Futter direkt verknüpft ist mit den Tierrassen. Also es gibt verschiedene Kühe. Und die eine, also eine hochleistige Milchkuh braucht auch das Kraftfutter, dass sie so viel Milch kann geben kann. Und eine robuste, alte, zweinutzige Rasse aus der Region kommt mit nur Gras klar, oder? Also das hat einen direkten Zusammenhang. Ja.
Also das heisst, man kann eigentlich sagen, ein zweinutziges Huhn, wo, also dort ist auch die Idee, dass, also, dass Männchen und Weibchen beide leben und aufgezogen werden und die essen nur einfach das, was halt rumliegt oder was quasi unsere Nahrungsmittelabfälle sind, eben das Bauernhofhuhn. Und dann am Schluss isst man auch dann, das weibliche Huhn. Das wird ein Suppenhuhn, nehme ich an. Und das ist dann eine nachhaltige Produktion.
Ja, also wenn es konsequent so praktiziert wird oder würde, und wir sind von dem schon noch entfernt, also im Moment ist das noch nicht der Status quo, oder? Weil man sich erst anfängt, überhaupt jetzt so damit beschäftigen, eben, ja, das Futter ist eigentlich das Problem und wie könnte man es dann anders machen? Also, aber die Zweinutzungshühner haben das Potenzial, eben mit weniger hochwertigem Futter klarzukommen. Und wenn man jetzt ihnen wirklich konsequent nur Nebenprodukte aus der Landwirtschaft und aus der Lebensmittelverarbeitung verfüttern, Zeug, die wir nicht mehr können oder wollen essen, dann brauchen sie keine Ressourcen, die nicht eh schon da sind und wo es mega sinnvoll ist, dass man sie an Tiere verfüttert.
Du hast auf Instagram auch als Beispiel genannt, quasi Abfallprodukte in Anführungszeichen von veganen Ersatzprodukten. Also wenn man aus Erbsenproteinen einen Burger herstellt, dann gäbe es einen Haufen Abfall und das könnte ja dann zum Beispiel das Huhn essen, also dass es nicht vernichtet wird.
Ja. Ja, also ich glaube, das ist mega ein wichtiges Thema, so wie das eigentlich die Landwirtschaft so in Kreisläufen funktioniert und es wie so ganzheitliche Systeme sind, wo eigentlich eine Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln immer gekoppelt ist an die Produktion von tierischen Lebensmitteln, weil eben es entstehen mega viele Nebenprodukte, wenn man ein veganes Lebensmittel herstellt. Also, und ich meine, vegan heisst nicht unbedingt Ersatzprodukt, sondern auch ein Brot ist ja vegan oder jetzt eine Hafermilch oder irgendein Fleischersatzprodukt, was auch immer. Oder auch ein Öl, ein Öl aus Sonnenblumenkernen. Oder? All diese Produkte generieren gigantische Mengen an sogenannter nicht essbarer Biomasse. Also Produkte, die wir so nicht mehr essen, das irgendwie in Form von einem Brei oder auspresste Kerne oder so sind, oder? Aber die haben immer noch mega viel Nährstoff und die kann man sinnvollerweise benutzen als Tierfutter.
Aber man könnte sie auch kompostieren und dann gibt es Humus daraus und dann hat man fruchtbare Erde. Oder wäre das ineffizient? Lohnt sich das nicht?
Also so von dem, was ich weiss, ist die, also das könnte man, und, aber das, die Art von Kompostierung oder Düngung weniger effizient ist, als wenn man sozusagen das Tier noch in den Kreislauf einbindet. Also dass eben das Tier die Reste frisst, statt dass man sie direkt kompostiert. Und das Tier liefert ja dann wieder einen hochwertigen Dünger in Form von Mist zum Beispiel. Und dann hat man eigentlich unter dem Strich hat man eine natürliche Düngung und hat noch zusätzlich Lebensmittel. Also ich habe da ein paar Zahlen sehr eindrücklich gefunden, wo ich aus einem Vortrag von einem deutschen Professor, der ist Wilhelm Windisch und der ist spezialisiert auf das Thema Tiernahrung und ist von der Technischen Universität München und er hat sehr einen inspirierenden Vortrag gehalten. Und er hat all die Zahlen, also zum Beispiel in Deutschland entsteht pro Kilo pflanzliches Lebensmittel entstehen 4 Kilo von diesen Nebenprodukten. Dort ist aber auch das Gras noch dabei, also, weil das ja wie ein Teil von der Landwirtschaft ist. Wo, also 4 Kilo nicht essbare Biomasse pro Kilo pflanzliches Lebensmittel. Und wenn man das braucht als Tierfutter, hat man eigentlich zusätzlich zu dem Kilo Brot zum Beispiel, hat man nochmal, ich weiss die Zahlen nicht mehr ganz genau auswendig, aber ich glaube, 2-3 Liter Kuhmilch kannst du sozusagen mit diesen 4 Kilo Nebenprodukten herstellen oder ein paar 100 Gramm Schweinefleisch. Also, und das entspricht, also du kannst mindestens nochmal 50% mehr Kalorien und die gleiche Menge an Protein herstellen auf der Basis von diesen Nebenprodukten. Und ich glaube, was wirklich ein mega wichtiger Punkt ist, der in der Debatte ein bisschen vergessen geht, ist, eben, dass es ja schlussendlich darum geht, genug Essen für alle zu produzieren. Und wenn wir wie auf das würden verzichten, wenn wir würden sagen, wir machen vegane Landwirtschaft und verzichten auf Nutztiere, können wir auf der gleichen Fläche viel weniger Kalorien und Eiweiß.
Müssen wir dann nicht schauen, dass einfach die Nahrungsmittelproduktion vom Brot jetzt zum Beispiel in dem Fall, dass das effizienter ist, dass man nicht auf 1 Kilo Brot 4 Kilo Abfall hat? Können wir das nicht irgendwie so optimieren, dass man nichts muss wegrühren und es direkt kann produzieren? Ist das eigentlich nicht möglich?
Es ist nicht möglich. Also, weil sozusagen, wenn du, also bei diesen 4 Kilo ist zum Beispiel auch dabei, dass wenn du jetzt dir ein Weizenfeld vorstellst und der Weizen wird gebraucht, um Brot zu machen, oder? Auf einem Weizenfeld liegen ja nicht Weizenkörner, sondern sie sind ja an Stängel angemacht.
Ja.
Und zum Beispiel die Stängel, die sind Tierfutter, oder? Also du hast okay. Zum Beispiel schon das, also Stroh, wo auf dem Feld wächst, wo dann eben die Weizenkörner oben drauf sitzen. Das ist schon Tierfutter, die kannst du ja nicht vermeiden. Und nachher hast du die ganzen Getreidekörner, bringst die in die Mühle und dann essen die Leute am liebsten Weissbrot zum Beispiel. Das heisst, du hast die ganze Schale vom Weizenkorn, wo auch wieder sozusagen als Nebenprodukt anfällt. Und die hat aber extrem viel Nährstoff. Das wäre eigentlich das Gesündeste, am ganzen Weizenkorn zu essen, oder? Und das kann man auch brauchen für Tierfutter. Natürlich könnte man sagen, ja, wir könnten anfangen, konsequent Vollkorn. Essen,
genau, aber
ein bisschen weniger.
Ja, aber es gibt sowieso, das gibt sowieso Abfall.
Genau, also genau, es ist eben nicht Abfall, sondern es ist eben
ja.
Aber, ja.
Produktionsüberreste, die man kann weiterverwerten.
Ja.
Aber das heisst eigentlich, vegane eben Landwirtschaft und vegane Ernährung ist weniger ökologisch, weder wenn man noch mit diesen ganzen Reststoffen, oder eben nicht, wenn man das nicht als Reststoff anschaut, sondern es weiterverwendet. Über das redet wirklich niemand, das ist überhaupt nicht Teil der Debatte.
Ja, also ich bin jetzt aufgrund von meiner Recherche bin ich wirklich zu dem Schluss gekommen, dass man, wenn man, also es geht aber natürlich logischerweise darum, dass man wirklich eine konsequent nachhaltige Produktionsweise verfolgt, oder? Also irgendwie bei jedem Schritt von dem ganzen System, oder? Also dass man die pflanzlichen Produkte ökologisch produziert, und so wie auch dafür sorgt, dass in Zukunft auch noch etwas auf diesen Böden wächst. Oder? Das ist zum Beispiel auch ein Thema, das mega vernachlässigt wird, die Bodenfruchtbarkeit. Und die leisten einen mega wichtigen Beitrag mit ihrem Mist dafür, dass eben die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt. Und ja, ich glaube, also über das redet zum Beispiel auch gar niemand. Oder? Also, wenn wir jetzt so Landwirtschaft betreiben würden, weiterhin wie in den letzten paar Jahrzehnten in den industrialisierten Nationen, dann haben wir einfach irgendwie in kürzester Zeit Böden, wo nichts mehr drauf wächst. Und wenn man will, wirklich ökologisch die Böden bewirtschaften, macht es Sinn, dass eigentlich der tierische Mist eingesetzt wird, statt synthetischen Dünger, wo im Landwirtschaftssektor den grössten Beitrag leistet an Klimagasemissionen.
Okay, wow.
Und das, über das redet auch niemand.
Ja, ja.
Aber das sind eigentlich eben synthetische Dünger, die basieren auf fossilen Rohstoffen, wo einerseits eben Energie verbraucht wird, um den Dünger herzustellen und nachher als Abbauprodukt von diesem Dünger entsteht Lachgas, das irgendwie 300 Mal klimaschädlicher ist als CO2.
Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Aber es klingt scheiße, ja. Also wenn man sagt, klimafreundlich oder nachhaltige Huhn- und Hahnproduktion. Gibt es denn das überhaupt aktuell? Oder weißt du, was das so das Verhältnis ist von denen, quasi, wo man kann sagen, es ist ein ökologisches Huhn und zu den, halt zu den anderen?
Also mengenmässig, wie viel?
Ja.
Also es gibt im Moment so fast nichts, was so produziert wird. Also das ist eigentlich, eben sagen wir, bis Mitte letztes Jahrhundert war das Zweinutzungshuhn der Standard gewesen. Nachher hat man eben aus Effizienzgründen angefangen mit diesen Hochleistungshühnern. Und heute ist das Hochleistungshuhn der Standard. Und jetzt fängt man an, wieder sich ein bisschen Gedanken machen, ja, irgendwie geht das unter dem Strich nicht ganz auf, auch wegen Tierwohlmissständen, weil das ist, die Effizienz von diesen Tieren geht einher mit krassen Missständen beim Tierwohl, oder? Und vor allem ist jetzt gerade zum Beispiel in der Schweiz, ist das mit dem Kükentöten ist eigentlich so ein entscheidender Punkt, wo in der Biobranche zum Beispiel hat man beschlossen, dass ab 2026 keine männlichen Küken mehr dürfen getötet werden. Und sie müssen alle die männlichen Küken in Zukunft aufziehen. Und das wäre jetzt eigentlich ein Moment, um zu sagen, ja, dann macht es mega Sinn, jetzt aufs Zweinutzungshuhn umzustellen, wo man eben die männlichen Tiere wirklich als sinnvolle Fleischlieferanten kann brauchen. Und die Gefahr ist so ein bisschen, dass sich EierproduzentInnen dafür entscheiden, bei diesen Hochleistungslegehennen zu bleiben und einfach denen ihre Brüder, also die männlichen Küken, die eben von der Genetik für maximal viel Eier legen, sozusagen gezüchtet worden sind, dass man die Brüder aufzieht, wo einfach kein Fleisch dran ist und die fressen aber trotzdem viel, brauchen auch das Hochleistungsfutter. Und das ist dann mega unökologisch.
Das ist der Bruderhahn, oder?
Ja, genau.
Und der ist aber auch, der wird auch gepusht oder als etwas Gutes verkauft, aber eher etwas ethisch Besseres, weil sie eben nicht geschreddert werden bei der Geburt, sondern erst später aufgegessen werden. Aber es ist nicht eine ökologische Debatte, sondern eher eine ethische Debatte beim Bruderhahn.
Ja, voll. Und ich finde es wichtig, dass man über das redet, weil ich finde es auch möglich, ethisch verwerflich, ein Tier sozusagen auf die Welt zu lassen, um es dann aufgrund von seinem Geschlecht einfach gerade töten. Also ich finde, das kann es nicht sein. Aber wenn man jetzt einfach sagt, ah, okay, soll das ethische Problem lösen, tun wir jetzt die männlichen Küken aufziehen, wenn das ökologisch null Sinn macht, finde ich, ist es keine gute Lösung. Also ich finde, man muss, wenn man irgendwelche Lösungen entwickelt, muss man doch immer das ganzheitlich anschauen und alle Aspekte betrachten. Und Ethik oder das Tierwohl ist ein Aspekt, aber es muss auch ökologisch sein und es muss auch irgendwie sozial gerecht sein. Und wenn wir jetzt einfach Bruderhähne aufziehen, die mehr Futter brauchen, um weniger Fleisch zu liefern, und das Futter ist Hochleistungsfutter, wo jetzt plakativ gesagt im globalen Süden nachher auf dem Teller fällt, dann ist doch das keine Lösung. Also es kann es einfach nicht sein. Und darum fasziniert mich oder überzeugt mich das Zweinutzungshuhn, weil es wie alle diese Aspekte eigentlich berücksichtigt.
Und angenommen, würden jetzt alle auf so ein Zweinutzungshuhn umsteigen, also respektive die ganze Produktion und wir auch beim Konsum, wie viel könnte man dann noch? Also ich nehme an, die Menge, die man könnte konsumieren, würde massiv zurückgehen. Du hast sicher Beispielrechnungen, respektive ich habe gesehen, dass du Beispielrechnungen angestellt hast. Was könnte man denn noch konsumieren, wie viel?
Ja, also das ist ein mega wichtiger Punkt und ich vergesse auch also in Diskussionen ein bisschen den Aspekt zu erwähnen, dass logischerweise müssen wir viel weniger tierische Produkte essen. Und wenn man eigentlich wie so sagt, man betreibt Produktion von tierischen Lebensmitteln, die darauf basiert, dass keine Nahrungskonkurrenz passiert, also dass man Tiere grundsätzlich nichts verfüttert, wo Menschen auch könnten essen, dann ist eine Art wie Menge automatisch begrenzt durch die Menge an diesen Nebenprodukten, die entstehen, oder durch die Fläche von Grasland, die wir haben, die dann wiederum Wiederkäuer wie Kühe und Schafe und so können, verwerten. Und von dem her ja, gibt eigentlich dann eine Art Aufteilung von der landwirtschaftlichen Flächen, zum Beispiel in der Schweiz, gibt wie vor, wie viel Nebenprodukte haben wir am Schluss, wo man kann an Schweine und Hühner verfüttern kann. Und von dem her kann man eigentlich wie berechnen, wie viele Eier gibt es dann noch pro Person, pro Jahr. Und weil ja in diesem System Eier und Fleisch direkt gekoppelt sind, oder, kann man auch genau ausrechnen, wie viel Fleisch gibt es. Weil es gibt dann nur noch das Fleisch, also in diesem System, oder? Das ist eine Vision, oder? Gibt es nur das Fleisch von diesen männlichen, von diesen Hähnen. Und man würde nicht mehr Hühner halten, nur für Fleisch. Und ich habe mich da auf eine Broschüre von Greenpeace bezogen für meine Berechnungen. Und die haben die Broschüre auf der Basis von wissenschaftlichen Studien von der ZHAW haben die wirklich sehr gute Broschüre herausgegeben. Die findet man auch online. Die heisst Vision für eine... Top-Vision für eine tiergerechte und ökologische Landwirtschaft. Etwa so. Finden wir sicher, wenn man es googelt. Und wenn man jetzt sozusagen sagt, die Basis des Hühnerfutter ist lokal, also nur das, was in der Schweiz anfällt, dann ergibt sich aus dem ein Eierkonsum pro Person pro Jahr von etwa 60 Stück.
60?
60 Eier pro Person pro Jahr ungefähr.
Also pro Woche eins?
Pro Woche etwa ein Ei. Das ist wie das, was man könnte produzieren, wenn man nach dieser Devise, das Huhn darf keine menschlichen, also Lebensmittel, die für den menschlichen Konsum geeignet sind, essen. Also keine Nahrungskonkurrenz und umsteigen auf das Zweinutzungshuhn, wo weniger Eier leiht.
Wie hoch ist heute der Eierkonsum pro Person pro Tag?
Ich glaub, also im Jahr essen wir, glaube ich, etwa 200 Eier.
Okay. Also man müsste um knapp ein Viertel oder ein mehr als ein Viertel von dem, was man heute isst, dürfen wir dann noch essen.
Ja, genau.
Und wie sieht es beim Fleisch aus?
Also beim Fleisch ist es eigentlich wirklich dann noch viel krasser. Also eigentlich ist es fast, es gibt praktisch fast kein Fleisch mehr in diesem System, oder? Also weil du hast, also was wir zum Frage direkt beantworten, du könntest pro Jahr etwa ein Drittel Hahn essen. Also sagen wir, eine Mahlzeit mit Poulet könntest du essen. Und krass. Die Hälfte von diesem Poulet ist von einem Suppenhuhn. Also die Hälfte ist eben von so einem Hahn und die andere Hälfte ist vom Suppenhuhn. Oder? Weil dann eben das Fleisch hat man eigentlich dann nur von diesen Hahn plus die Legehennen, wenn sie irgendwann nicht mehr genug Eier legen, wo man die auch schlachtet, also zum Beispiel nach etwa 2 Jahren, gibt es auch nochmal Fleisch. Das ist eigentlich das einzige Fleisch, das im System anfällt.
Das ist ja fast, also ist eigentlich eine vegane Ernährung mit einer Ausnahme. Also, oder eine Ausnahme pro Woche und einmal Fleisch im Jahr.
Ja, also wir reden jetzt nur von Hühnern, es gibt genau, ein anderes Fleisch und andere tierische
Produkte. Aber es ist völlig utopisch, um das umzusetzen in der aktuellen politischen Grosswetterlage.
Ja, also es ist mega, so, wenn man schaut, was wir heute konsumieren, ist es im Vergleich zu dem ist es komplett utopisch. Ja. Aber also ich finde, man kann es einerseits wirklich so als Inspiration anschauen oder dass man sich einfach wie so bewusst ist. Also ich meine, du kannst ja auch mehr Eier essen und mehr Bulle essen, aber dass du wie so bewusst bist, das, was du mehr isst als das, ist eigentlich, was ist nur möglich mit Nahrungskonkurrenz zum Beispiel oder mit Verbrauch von Ressourcen.
Wie können wir denn jetzt die Leute dazu bringen, deine Plattform ist auch ein Aufklärungs- quasi Instrument und einen Debattenbeitrag. Was müsste sonst noch passieren, dass die Leute das wirklich checken? Also wenn ich im Coop bin oder so und einkaufe, überlege ich mir so Sachen nicht wirklich. Also muss schon viel vorher passieren. Ich müsste grundsätzlich mir irgendwie Gedanken machen über das Landwirtschafts- und Ernährungssystem und dann muss ich auch an anderen Orten einkaufen zum Beispiel. Mhm. Wie bringen wir die Leute dort an?
Ja, das ist eine mega gute Frage. Also ich versuche es jetzt als Kulinarik-Autorin und ich gebe viele Kochkurse, versuche ich auf dieser Ebene von Sensibilisieren, Wissensvermittlung, Aufklärungsarbeit leisten und da erreiche ich gewisse Leute. Natürlich erreiche ich mit dem nicht die Leute, die sich jeden Mittag ein Schnitzelbrot kaufen zum Beispiel, oder? Die kaufen meine Bücher wahrscheinlich nicht oder kommen nicht in einen Kochkurs von mir. Ich glaube, mega wichtig wäre zum Beispiel, dass man das in der Bildung einfach viel mehr, also in der Schule auch verankert, die ganze Wissensvermittlung. Und sonst würde ich sagen, ist es extrem auch in der Verantwortung von der Politik einfach entsprechend einzugreifen. Und die Möglichkeiten sind ja da. Also die Landwirtschaft wird ja heute schon mega fest durch irgendwelche Lenkung von der Politik prägt. Also man könnte ja mehr nachhaltige Produktion fördern oder man könnte verbieten. Also ich finde, in Anbetracht von der Tatsache, dass wir irgendwie bis 2050 2 Milliarden Menschen mehr auf dem Planeten haben, die auch etwas können essen müssen, finde ich, es müsste einfach knallhart verboten werden, dass man darf die doch kein Getreide an Tiere verfüttern. Das ist einfach jenseits. Also das kann man wie nicht verantworten. Ich weiss schon, dass ich da jetzt irgendwie Sachen formuliere, wo
nicht einmal die Grünen, nicht einmal die Verbot- und Anti-Spaß-Partei, die Grünen, getrauen sich so etwas auszusprechen. Aber eigentlich ist es der einzig vernünftige Weg.
Ja, langfristig schon. Also ich meine, das kannst du doch nicht verantworten. Also ich meine, man muss sich die Zahlen vor Augen führen, was das für ein Ausmaß hat. In der Schweiz wird auf 60% der Ackerfläche wird Tierfutter angebaut. Und mit dem können wir nicht einmal unsere Nutztiere ernähren. Wir müssen nur mal die gleiche Menge aus dem Ausland importieren. Und global gesehen ist irgendwie 80% der Sojaernte wird an Tiere verfüttert und ein Drittel von allem Getreide, das weltweit produziert wird. Also,
völlig irrsinnige Zahlen.
Das ist irr, oder? Also das geht, das können wir doch nicht so machen. Ja.
Und ist dein Zahn- und Huhn- und Hahn-Projekt, ist das ein Teil von dem Fleischkonsumbuch, das du am Schreiben bist oder am Erarbeiten bist? Oder ist das ein separates, ausgekoppeltes Projekt?
Es ist eigentlich wirklich aus der Recherche für mein Buch entstanden. Und ich habe dort einfach wie so gemerkt, ich kann da wie einen Beitrag leisten mit einer Art dem Wissen, das ich mir angeeignet habe, in Kombination mit meinen Fähigkeiten als Köchin, oder? Weil es eben dort, also das ist eigentlich so auch noch der spannende Punkt bei diesen 92-Sühnern, eben, dass, weil die Tiere langsamer wachsen, haben sie, ist ihr das Fleisch anders beschaffen und man kann die Hühner nicht genau gleich zubereiten wie ein 0815 Mastpoulet vom Grossverteiler, oder? Und das Wissen ist nicht vorhanden. Also wenn du irgendwie Kochbücher von vor 100 Jahren anschaust, da drin hat es Rezepte, die passen würden, aber in den heutigen Rezepten, die kannst du nicht einfach anwenden auf das Fleisch. Oder? Und ich habe so gemerkt, ich könnte dort wie einen Beitrag leisten, um Produzenten und Produzentinnen zu unterstützen bei der Vermarktung von diesem Fleisch, indem ich Rezepte entwickle, die speziell angepasst sind an die Fleischqualität und ihnen sozusagen wie ein Tool gibt, das sie ihrer Kundschaft könnt weitergeben und wie denen sagen, hey, look, da ist mein Produkt und auf dieser Webseite findest du Rezepte, um das Produkt zubereiten. Genau, und so habe ich wie so gedacht, ja, ich muss jetzt das einfach machen. Oder? Das ist so ein bisschen fast meine Pflicht. Ich habe jetzt das Wissen und ich kann das und
mache mir
das. Ja. Genau. Aber jetzt mache ich weiter eigentlich mit meinem Buchprojekt und widme mich noch den allen anderen Tieren, die es gibt. Und,
ja. Also das heisst, jetzt kommen alle Tiere einzeln dran, wie das Huhn, kommt noch, also das Schwein und was kommt dann noch? Das Rind?
Ja, eigentlich genau. Huhn, Schwein, Rind, Schaf sind so die vier Tiere, auf die ich mich konzentriere.
Ja, Fisch.
Ist wie ein ganz anderes Thema und ja, nein, ich konzentriere mich jetzt wirklich voll aufs Thema Fleisch.
Ja.
Aber ich kann auch gerne Fisch. Kein Meerfisch, aber ich wohne am Zürichsee und manchmal esse ich gerne Zürichsee.
Ja. Was ich immer mal wieder gehört habe, so von wegen Meer und Zürichsee und Regionalität der Produkte, ist, dass der Transport von Produkten gar nicht so einen grossen Impact hat auf die Emissionen von einem Lebensmittel. Also, dass es viel wichtiger ist, dass man eher pflanzliche Lebensmittel isst, statt tierische. Also, der Avocado aus Peru hat eine bessere Ökobilanz, weder das Rindsfilet oder das Poulet vom Zürichsee.
Ja, das habe ich gewusst, dass du sicher mit diesem Thema kommst. Ja, ich habe mega Mühe mit diesen Klimabilanzen. Weil einerseits werden dort ganz viele Aspekte ausblendet, die auch mega wichtig sind. Und
zum Beispiel?
Zum Beispiel das Thema der Fruchtbarkeit. Oder Förderung von der Biodiversität oder soziale Gerechtigkeit. Also ich meine, wenn du von Avocado aus Peru redest, dann denke ich irgendwie an massiven Wasserverbrauch, an irgendwie Landraub von Indigenen, von irgendwelchen Flächen, die von Indigenen eigentlich irgendwie bewirtschaftet oder bewohnt werden, an irgendwelche Missstände bei den Arbeitsbedingungen und eben nachher kommen die auf irgendeinem Weg da an. Also das macht sicher keinen Sinn, dass wir uns da vorwiegend von Avocado ernähren. Aber genauso macht es keinen Sinn, dass wir den ganzen Tag Rindsfilet und Fisch essen. Das ist ja auch klar. Mhm. Oder? Also irgendwie, aber bei denen, was ich einfach bei diesen Bilanzen auch so schwierig finde, ist eben einerseits, es werden ganz viele Aspekte ausblendet. Andererseits schaffen wir mit so Durchschnittswert. Und die haben sicher eine gewisse Aussagekraft, aber ich finde, sie geben ein falsches Bild wieder, wo nachher zu falschen falschen Schlussfolgerungen und falschen Massnahmen führen können. Also wenn ich sozusagen, also man kommt ja auf die Zahlen von irgendwelchen ökologischen Fußabdrücken für irgendwelche Produkte, indem dass man alle möglichen, also vom gleichen Produkt verschiedene Varianten, also aus verschiedenen Produktionssystemen, also von Bio, konventionell, lokal, von irgendwo importiert, alles zusammen in einen Topf rührt, ein bisschen schüttelt und dann kommt dabei irgendein Durchschnittswert raus. Und dann kann man nachher sagen, der Avocado hat CO2-Emissionen X und das Rindsfilet so viel und so. Und dann ergibt sich irgendeine Liste, eine Rangliste, wo gewisse Produkte böse sind und andere sind gut. Und das ist so eine unnatürliche Vereinfachung von etwas sehr Komplexem. Und ich finde, es wäre eben mega wichtig, dass man wie schaut, was sind die verschiedenen Produktionssysteme und es gibt nachhaltige und nicht nachhaltige Produktionssysteme bei jedem Lebensmittel. Also das Lebensmittel ist nicht per se gut oder schlecht, sondern wie ist es produziert worden. Und wenn man jetzt, also darum finde ich eigentlich viel spannender, als dass man sagt, eben das Produkt X hat den Fußabdruck und das Produkt Y den, dass man wie so schaut, für eine gewisse Region, zum Beispiel in der Schweiz, schauen wir, was haben wir denn da für landwirtschaftliche Flächen, wie kann man die sinnvollerweise nutzen, was braucht da, wenn man ökologisch das Ganze produziert. Und aus dem heraus ergibt sich eine Art ein Warenkorb oder dein Speisplan, so plus minus. Wobei die Schweiz kann nicht die Bevölkerung
selber
ernähren. Ja. Also wir sind eh angewiesen auf Import, aber wenn wir jetzt das ein bisschen geografisch ein bisschen weiterfassen, also ich bin überzeugt davon, dass es Sinn macht, vorwiegend regionale Produkte zu konsumieren, die in nachhaltigen Anbausystemen entstanden sind. Und eben, wie ich vorher gesagt habe, Tiere sind ja ein Teil von diesen nachhaltigen Anbausystemen. Also wenn du eine Hafermilch machst, hast du automatisch Tierfutter und dann kannst du mit dem sozusagen Eier oder Bulle produzieren. Und wie kann man jetzt einfach sagen, ja, das Bulle hat...
das Bulle ist schlecht, weil tierisch und alles
pflanzlich ist gut. Und Hafermilch ist gut. Ja, das Bulle gibt es wegen der Hafermilch und die Hafermilch gibt es oder macht erst Sinn, wenn man Nebenprodukte noch nutzt fürs Huhn. Also ich muss irgendwie das nicht so losgelöst voneinander anschauen, sondern in System und Kreislauf denken.
Und also einerseits ist dieses Projekt ein bisschen nostalgisch, weil es ist vor 100 Jahren schon so gewesen und andererseits ist es Zukunftsvision, weil wir müssen wieder dort hin. Wie würde denn jetzt aber aktuell mit den Lebensmitteln, die wir da haben und deren Nahrungs- und Produktionssystem, die wir jetzt haben, wie sieht jetzt eine gute Ernährung aus? Wo muss man einkaufen? Was kann man essen?
Also sozusagen, wenn sich jetzt wie nichts
genau, aktuell
oder die Produktion verändern, sondern es ist, wie es ist. Und wie soll ich als Individuum
einkaufen? Sozusagen. Zum Beispiel auch das Zweinutzungshuhn. Ich glaube, das gibt es nicht im Coop. Also ich weiß es nicht, ich habe nicht geschaut, aber wahrscheinlich gibt es so, weil es nicht so viel davon gibt, wie wir vorher gehört haben, gibt es wahrscheinlich nicht in den grossen Supermärkten. Das muss ich irgendwo suchen oder holen. Eben der Avocado, also im Coop gibt es den Avocado aus Südamerika und muss ich dann auf den Markt, muss ich auf den Bauernhof, auf was muss ich mich achten? Weil es ist doch relativ komplex, ich komme langsam
nicht raus. Cool. Also ganz konkret zum Zweinutzungshuhn habe ich auf meiner Webseite ein Verzeichnis mit verschiedenen Bezugsquellen. Also dort kann man wie schauen, wo bei mir in der Nähe hat es einen Hof, wo so Zweinutzungshühner haltet und entsprechend Eier und Fleisch vom Zweinutzungshuhn verkauft. Sind im Moment noch nicht so viel, weil die Webseite ist erst vor einem guten Monat online gegangen und ich hoffe, da kommen dann noch mehr Adressen dazu. Aber wie du sagst, beim Grossverteiler bekommt man solche Produkte im Moment noch nicht. Und ich persönlich gehe auch tatsächlich grundsätzlich nicht beim Grossverteiler einkaufen. Dort, wo ich wohne, hat es jetzt einfach einen mega lässigen Demeterhof, der einen gut ausgestatteten Hofladen hat und dort habe ich das Gemüse von ihm selber plus diverse andere Produkte, die er noch dort von Dritten verkauft, kann ich dort kaufen und weiss von dem her mega genau, was kommt von wo und wie ist das produziert worden. Und eigentlich alle Produkte, die dort angeboten werden, sind entweder nach Bio-Standard oder nach Demeter-Standard produziert worden. Und ich glaube, so Labels können eigentlich sehr eine wertvolle Orientierung sein beim Einkaufen. Weil jetzt irgendwie zum Beispiel die Idee von der Kreislaufwirtschaft ist eigentlich zum Beispiel bei Demeter so ein wichtiger Bestandteil von denen ihrer also das baut sich auf dieser Idee auf, oder? Also ein Demeterhof funktioniert eigentlich so. Und von dem her finde ich eben, Labels können hilfreich sein. Ich gehe mega gerne auf den Markt. Auf dem Markt findet man aber auch das ganze Spektrum. Also auch auf dem Markt hat es viel, wo eben, also man hat so eine romantische Vorstellung zum Teil auch vom Markt, oder? Dass das jetzt alles Bauern und Bäuerinnen sind, die dort stehen. Aber da zum Beispiel beim Helvetia-Platz bei uns da in der Nähe hat es vielleicht 3-4 Stände, sage ich jetzt einmal, wo tatsächlich die Leute, die dort Produkte verkaufen, die auch abgebaut haben. Viele ergänzen ihr Sortiment durch irgendwelche Sachen, die sie zukaufen, und andere haben nur zugekauft, die Sachen, die sie nur haben.
Was ja aber nicht per se schlecht ist, oder? Also wenn sie gute Produkte zukaufen und die nachher weiterverkaufen, ist das ja nicht so schlimm.
Das stimmt, ja. Ja. Aber ich meine, es hat sehr viele Stände hier auf dem Markt, wo eigentlich konventionell produzierte Gemüse und Früchte verkaufen, wo sie irgendwie vielleicht auch in Mailand auf dem Grossmarkt sind kaufen. Mhm. Und dann kann man eigentlich, würde ich jetzt sagen, genauso gut zum Grossverteiler gehen.
Ja. Und wenn wir von Markt und von Bauernhofladen und von Bio und Demeter schwätzen, müssen wir auch über den Preis schwätzen. Meistens sind die nachhaltig produzierten Lebensmittel viel teurer, das können sich gar nicht alle leisten. Wie können wir mit dem umgehen? Oder ist das ein Irrglaube?
Wie meinst du, ist es ein Irrglaube?
Also ist es tatsächlich so viel teurer? Mhm. Irgendwo habe ich mal gehört oder aufgeschnappt, dass man, wenn man saisonal Bio einkauft, zum Beispiel, ist es nicht teurer, also weil die saisonalen Produkte oft günstiger sind, weil es mehr herum hat. Also gibt es irgendeine Möglichkeit, um auch preiswert, also dass Leute, die mit einem kleinen Portemonnaie trotzdem auch sich nachhaltig ernähren können? Oder ist das eine Utopie, die man auch müsste irgendwie angehen?
Es ist mega ein wichtiges Thema. Ich bin froh, dass du das ansprichst. Weil die Gefahr besteht wirklich so ein bisschen, dass die Art von Lebensmitteln, die ich da eine Art möchte propagieren, dass das auch ein bisschen einen elitären Eindruck kann wecken, weil ich würde schon sagen, unter dem Strich sind die Produkte teurer. Und wie du aber auch sagst, es gibt sicher Möglichkeiten, hochwertige, ökologisch erzeugte Lebensmittel auch zu relativ günstigen Preisen einkaufen, wenn man eben zum Beispiel direkt von Produzenten oder Produzentinnen die kauft. In der Saison, eben, also wenn es von etwas sehr viel hat, ist das Produkt meistens relativ günstig. Es gibt auch so Sachen wie Food-Kooperativen oder solidarische Landwirtschaft, also wo man irgendwie zum Beispiel sich als Kunde, Kundin auch einbringt, zum Beispiel mit Arbeitseinsätzen und dafür sehr günstig oder zu Einkaufskonditionen irgendwie so einer Food-Kooperative kann Lebensmittel beziehen. Ist dann mit einem Aufwand verbunden, kann man auch wieder sagen, haben auch nicht alle die Zeit, oder? Von dem her, unter dem Strich ist sicher so, dass gesunde, nachhaltige Ernährung teurer ist, als irgendwie sich schlecht ernähren mit nicht ökologisch produzierten Lebensmitteln.
Also ein Systemfehler, und man müsste es eher eigentlich, wie du ja auch die ganze Zeit sagst, eher auf der Systemebene etwas ändern, statt es einfach nur den Konsumenten und Konsumentinnen überlassen.
Ja, also einerseits appelliere ich natürlich mega an die Eigenverantwortung. Also ich finde, wer sich das kann leisten, und bei vielen ist es auch eine Frage von der Prioritätensetzung, ob man sich das will leisten, aber wer sich das kann leisten, finde ich, hat eigentlich die Verantwortung, dort einen entsprechenden Beitrag zu leisten. Und gleichzeitig ist es mega auch die Aufgabe, also müssen wir es mega auf Systemebene angehen. Weil, also der Grund, warum das, sagen wir, gute Lebensmittel teurer sind, ist, weil, also jetzt zum Beispiel bei meinem Demeter-Bauer, oder? Er bekommt als Gemüseproduzent relativ wenig Subventionen, aus irgendwelchen komischen Gründen. Und das, was ich da zahle für sein Gemüse, deckt die Kosten, die er und sein Team haben, um die Lebensmittel zu produzieren, auf eine nachhaltige Art. Also er macht eigentlich schon die Nachhaltigkeitsarbeit. Oder er sorgt dafür, dass sein Boden in 20 Jahren immer noch fruchtbar ist. Und er sorgt dafür, dass keine Bienen sterben wegen Pestizid und so weiter. Oder? Und dann ist das logischerweise, ergibt sich ein teurerer Preis. Also zum Beispiel müssen die unglaublich viel Zeit investieren in Jäten, oder? Auch Rotjäten vom Hand. Oder? Und jetzt irgendjemand, der industriell Gemüse produziert, spritzt da sein Pestizid und hat weniger Arbeit und kann eigentlich so am Schluss seine Produkte günstiger anbieten. Aber wir werden als Gesellschaft für die langfristigen Schäden irgendwie ja auch müssen zahlen oder zahlen auch jetzt schon. Weil eben diese Art von Produktion richtet ja Schäden an, wo wir nachher als Gesellschaft werden dafür müssen aufkommen. Also die Produkte sind eigentlich nur so billig, weil die Folgekosten nicht im Preis enthalten sind.
Wie überall bei diesen klimaschädlichen Sachen. Also es heisst ja auch immer von den ökologischen Kräften und Parteien und Verbänden, dass es uns viel teurer kommt in Zukunft, wenn wir jetzt nichts machen. Also jetzt wäre es eigentlich am billigsten, um etwas zu ändern, weil alles, was jetzt noch schlimmer wird und an Kosten, was in Zukunft auf uns wird zukommen, ist eigentlich dann viel teurer.
Ja, genau. Oder? Also ich zahle sozusagen für mein Demeter-Gemüse zahle ich den realen Preis, oder, wo das Produkt verursacht, wo schon, ich zahle sozusagen schon dafür, dass er eben die Natur nicht kaputt macht, sondern die Sorge dazu hat. Und wenn ich beim Grossverteiler konventionelles Billiggemüse posten gehe, zahle ich weniger. Aber eigentlich kommen da gigantische Kosten auf uns zu, weil die Art von Produktion macht Natur kaputt.
Super. Ja. Also nein, nicht super, aber es war sehr interessant. Ich glaube, wir haben einiges diskutiert. Ich habe mega viel gelernt. Haben wir etwas mega Wichtiges verpasst, vergessen?
Ja, ich würde auch wirklich gerne noch etwas so ergänzend sagen. Also einfach, weil wir jetzt auch so viel von Hühnern geredet haben, oder? Wenn man sozusagen wie noch die Frage würde anschauen, kurz, welche Art von Fleisch wäre denn jetzt zum Beispiel am Standort Schweiz am nachhaltigsten?
Ja.
Oder weil ich habe gesagt, man kann nur einmal im Jahr theoretisch Poulet essen, damit es nachhaltig ist. Dann kommt eigentlich wie dabei raus, dass wir in der Schweiz sehr viel Grasland haben. Also 2/3 der landwirtschaftlichen Nutzflächen in der Schweiz sind Durchgrasland und nur 1/3 sind Ackerflächen. Und auf dem Durchgrasland kann man wieder Kühe erhalten, die nur Gras fressen. Oder also eben Kühe und Schafe und Geissen und noch jemand anders auf der Welt wäre vielleicht Büffel oder irgendetwas. Und dass das ist eigentlich, wenn man sich für ein Tier entscheiden müsste, würde das am meisten sein. Oder ist das die nachhaltigste Art zum Fleisch produzieren, eigentlich mit Wiederkäuern, die nur Gras fressen und so Flächen nutzbar machen, die wir sonst nicht brauchen für den Anbau von pflanzlichen Lebensmitteln. Also von dem her einfach ist mir wie mega wichtig, ich will nicht propagieren, dass wir Hühner, möglichst viel Hühner halten oder möglichst viel Poulet essen oder möglichst viel Eier, sondern dort ist es mehr so, hey, wir sollten mega wenig, weil es eben abhängig ist von diesen Nebenprodukten und von denen gibt es eigentlich nur wenig. Aber dass es dort wichtig ist, was für ein Huhn, aber es gibt andere Tiere, die eigentlich in diesem System viel mehr noch Sinn machen oder wo man auch in grösserer Anzahl kann halten und eine nachhaltige Art von Landwirtschaft betreiben und das wären eben Wiederkäuer.
Und kann man dann nicht auf diesen Wiesen, wo jetzt die Wiederkäuer dann sind, könnte man dort nicht direkt essen für uns anpflanzen?
Nein, also das ist eigentlich, darum wird es, also sonst wäre das wahrscheinlich schon gemacht worden, oder? Weil am effizientesten wäre es ja dort irgendwie Augentreide anbauen und das dann den Tieren, die man irgendwo im Stall hat, zu füttern. Also so funktioniert ja die industrielle Landwirtschaft im Moment. Und dass das bis jetzt nicht gemacht worden ist, weist wieder darauf ein, dass die, also das sind eigentlich, sagen wir, Weiden, zum Beispiel im Berggebiet oder irgendwo, oder auch im Mittelland, hast irgendwie hügelige Gebiete, wo du nicht kannst einen Acker machen. Also das sind eigentlich Gebiete, wo irgendwie zu heiß, zu kalt, zu viel Niederschlag, zu wenig Niederschlag, sie sind steil. Das sind so Gründe, warum dass man dort eben nicht Ackerbau betreiben kann. Und global gesehen sind das 2/3 von allen landwirtschaftlichen Nutzflächen, die man eigentlich nur mit Hilfe von Wiederkäuern kann nutzen kann. Ja.
Schön, danke für die Ergänzung. Danke fürs Gespräch. Ich bin gespannt auf dein Buch. Und gehen gerade die Webseite auschecken. Wie ist die URL?
Huhn und Hahn.ch.
Sehr gut. Danke. Tschüss.
Danke dir. Ciao.